ARD.
SWR Kultur. Forum.
Kein Geld mehr vom Staat, die Kirchen und ihre Finanzen. Am Mikrofon Silke Arning. Für die Kirchen geht es ans Eingemachte. Viele Menschen haben die Kirchen verlassen, die Einnahmen durch die Kirchensteuern schrumpfen und jetzt will auch der Staat nicht mehr länger für die Kirchen zahlen. Jedes Jahr fließen etwa 600 Millionen Euro Steuergelder auf die Kirchenkonten. Entschädigung für die Enteignungen, mit denen sich vor mehr als 200 Jahren die Fürsten am Vermögen der Kirchen bedient haben. Die Ampelkoalition will noch in diesem Herbst einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Ablösung der sogenannten Staatsleistungen vorlegen. Was viele Fragen aufwirft. Wie soll diese Ablösung aussehen? Wie können sich die Kirchen in Zukunft finanzieren? Was können, was sollen sie für die Gesellschaft leisten? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Professor Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer. Sie ist zuständig für die christliche Gesellschaftslehre an der Universität Freiburg. Stefan Werner, Jurist, Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und Direktor im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und Professor Dr. Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Münster. Herr Schüller, vielleicht fange ich einfach mal bei Ihnen an. Können Sie uns kurz erklären, warum kriegen die christlichen Kirchen überhaupt diese Staatsleistung?
Nun, es gab vor allen Dingen in der Zeit von Napoleon, als die linksrheinischen Gebiete erobert wurden, eben genau das, was in der anderen Moderation gesagt wurde, die Enteignung von Kirchengut. Das gab es auch schon vorher. Und man hat dann im Reichsdeputationshauptschluss festgelegt, dass die Fürsten, die rechtsreinig entschädigt wurden für das verloren gegangene Gebiet, eben dauerhaft die Kirche alimentieren und die Rechtsnachfolger nach Weimar und nach dem Grundgesetz sind halt die Bundesländer. Und man muss wissen, die Kirchen, beide Kirchen finanzierten sich damals nicht aus Kirchensteuern. Das ist erst ein Ende des 19. Jahrhunderts eingeführtes Finanzierungssystem, sondern vor allen Dingen aus Erträgen, aus Ländereien, aus Grund und Boden, der nun entzogen wird. Dementsprechend wird seit diesem Zeitpunkt werden diese Leistungen gezahlt und schon in der Weimarer Reichsverfassung, wie im Grundgesetz, steht aber drin, das Reich, der Bund soll die Grundsätze festlegen, nach denen dann die Bundesländer mit den Kirchen konsensual die Ablösung vornehmen. Und das ist bisher ein Verfassungsauftrag, der ad Kalendas Graecas nicht umgesetzt wurde. Das heißt, wo keine der Seiten eigentlich bisher ernsthaft an dieses Thema rangegangen ist, obwohl es eine Verfassungsnorm ist.
Also da steckt schon viel drin in Ihrer Antwort. Versuchen wir es nochmal ein bisschen aufzudröseln. Es geht um Enteignungen, es geht um Entschädigung. Herr Werner, es gibt da einen berechtigten Rechtsanspruch der Kirchen hier offensichtlich. Dann könnte man ja jetzt fragen, warum soll denn jetzt einfach Schluss sein mit den Staatsleistungen?
Naja, es gibt einen Rechtsanspruch, solange die Ablösung nicht vollzogen wurde. Zunächst mal gibt es einen auch ins Grundgesetz übernommenen Auftrag, für diese Enteignungen eine Ablöseentscheidung zu treffen mit den Kirchen. Und nur für den Übergangszeitraum, so würde ich das mal bezeichnen, erhalten die Kirchen diese Ausgleichszahlungen. Die Kirchen selber haben durchaus ein Interesse, dass es zu dieser Ablösung kommt. Wir stehen dem Ansinnen eigentlich absolut konstruktiv gegenüber.
Herr Schüller hat es eben gerade schon formuliert. Es gibt einen Auftrag im Grundgesetz, diese Staatsleistung eigentlich zu beenden. Warum gibt es sie dann noch bis heute?
Ja, schlicht deswegen, weil es zu Verhandlungen, wie wir sie jetzt ja im vergangenen und vorvergangenen Jahr geführt haben im Innenministerium, noch nicht gekommen ist. Jetzt durch die Initiative und das, was im Koalitionsvertrag der Ampelregierung vereinbart wurde, haben diese Verhandlungen stattgefunden unter Einbeziehung der Kirchen, der Länder, in Regie des Innenministeriums. Und man möchte jetzt an die Ablösung rangehen. Ich glaube, in der Vergangenheit ist es jeweils daran gescheitert, dass die Summe einer solchen Ablösung natürlich nicht ganz unbeträchtlich ist und sich politisch niemand dran gewagt hat, weder in der Weimarer Zeit noch im Dritten Reich. Noch danach.
Man darf vielleicht noch an der Stelle ergänzen, Sie sind Teil dieser Arbeitsgruppe, die das Innenministerium eingesetzt hat, also sprechen auch für die evangelische Kirche in Deutschland in dieser Runde mit und werden uns da sicher auch gleich noch mehr erzählen. Aber ich möchte gerne erst noch Frau Nothelle-Wildfeuer fragen. Sie kennen ja sicherlich auch diese Kritik von Menschen, die sagen, ach, ich bin ja aus der Kirche ausgetreten, warum soll ich denn jetzt auch noch über diese Staatsleistung mit meinen schwer verdienten Geldern und über die Steuergelder die Kirche mitfinanzieren. Können Sie verstehen, dass diese Menschen sich aufregen?
Ja, ich glaube, das ist eine Stimme, die immer deutlicher wird. Die ist aber schon in einer vornehmlich christlich geprägten Gesellschaft auch schon gegeben hat. Also mit der Frage, warum sollen wir sozusagen die Gehälter von Bischöfen, von Domkapitularen mitfinanzieren? Und das ist natürlich noch mal viel deutlicher geworden jetzt, wo wir eine steigende Anzahl an Kirchenaustritten haben, weil die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche, glaube ich, sagen zu können, einen großen Imageverlust erlitten hat. Die Autorität, die Selbstverständlichkeit kirchlicher Präsenz, vorherrschender Präsenz in der Gesellschaft hat sich verloren aufgrund dieser gerade nur angeschnittenen Entwicklung. Und vor dem Hintergrund verstehe ich sehr gut, dass viele Menschen sagen, warum sollen wir das durch unsere Steuern mitfinanzieren? Es gibt ja eben noch, das ist eben auch schon angeklungen, als zweites Standbein sozusagen die Kirchensteuer, was ja nochmal was ganz anderes ist als diese Staatsleistungen, über die wir reden. Also da gehen natürlich auch die Einnahmen zurück, aber trotzdem ist das noch ein zweites Bein, über das Finanzierung von Kirche laufen kann. Und deswegen verstehe ich sehr gut, dass Menschen sagen, da muss ein Ende gesetzt werden. Man weiß natürlich oft nicht mehr, wie die Zusammenhänge im Grundgesetz mit Rückblick auf die Weimarer Verfassung sind. Insofern glaube ich, ist es ganz wichtig, da auch ein Zeichen zu setzen, dass es diese Gespräche gibt und dass auch von kirchlicher Seite sehr deutlich gemacht wird, was Herr Werner ja eben schon gesagt hat, da gibt es eine große Bereitschaft, eine Kooperation in Richtung auf Beendigung dieser Staatsleistungen einzugehen.
Herr Schüller, Sie haben ja ein ganzes Buch gleich geschrieben über die Verbindung von Staat und Kirche mit dem Titel Unheilige Allianz. Das ist ja eigentlich schon eine ziemlich heftige Ansage. Warum sprechen Sie von einer unheiligen Allianz?
Ja, das ist ein etwas reißerischer Titel. Ich erinnere einfach daran, dass wir Gott sei Dank, das sage ich deutlich, so mit Weimar als auch mit dem Grundgesetz eine religionsfreundliche Verfassung haben. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann ihren und seinen Glauben leben, gemeinschaftlich und auch allein. Aber gleichzeitig bildeten sowohl 1919 als auch nach 1945 natürlich der große Teil der Bevölkerung war katholisch und evangelisch und man hat sich dann staatlicherseits, aber nicht der Bund, sondern die Länder und Kommunen, die ja am meisten kooperieren mit den Kirchen, man hat sich sehr auf die Kirchen verlassen als sogenannte Werteimporteure. Sie sollten den ethischen Kitt wiederherstellen, der durch das System des Nationalsozialismus voll beschädigt war und hat ihnen dann im Sinne der Subsidiarität auch viele Dienste übertragen und damit haben sich beide in eine wechselseitige Geiselhaft begeben. Das ist jetzt sehr pointiert von mir gesprochen und stelle einfach die Frage, weil das in den staatlichen Gesetzen drin steht, wenn jetzt nur noch unter 50% eben der Bevölkerung christlich sind, wäre es nicht jetzt ein Moment zu schauen, das ernst zu nehmen, was in der Verfassung steht und im Sozialgesetzbuch steht es drin, die Pluralität der freien Träger relational zu den Anteilen in der Bevölkerung auch in der Trägerlandschaft abzubilden. Aber Staat, vor allem die Länder und die Kommunen verlassen sich natürlich auf den sehr bewährten Träger Kirche, der gleiche Verwaltungsstrukturen hat, der sichere Kirchensteuereinnahmen noch hat bis 2030. Und hier will ich einfach nur zum Nachdenken anregen. Der Titel ist reißerischer als das Buch selbst.
Ich möchte es nochmal aufgreifen, was Herr Schüller auch gesagt hat, nämlich er hat den Bedeutungsverlust der Kirchen, der christlichen Kirchen in Deutschland angesprochen. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung ist inzwischen noch ein Mitglied einer der beiden christlichen Kirchen. Da könnte man ja eigentlich auch etwas provokativ fragen, können die Kirchen da überhaupt noch guten Gewissens heute finanzielle Ansprüche stellen? Denkt man mal auch an die Herausforderungen, die Bund und Länder, Stichwort Integration oder Ukraine-Krieg. Diese Herausforderungen müssen ja alle gestemmt werden.
Ich sehe sehr berechtigt diese Anfrage, ob die Kirchen da überhaupt noch plausibilisieren können, dass sie da Empfänger von derartigen Zahlungen sind. Gerade was Integrationsfragen, Beratung für Geflüchtete, Beratung für vielfältige Gruppierungen angeht, geht natürlich, wenn wir jetzt mal Caritas oder Diakonie nehmen, von diesen Einrichtungen auch sehr viel Initiative aus im Blick auf das, was eigentlich der Staat an Leistung zu erbringen hat. Also insofern ist es wieder auf diesem Feld etwas, glaube ich, wo tatsächlich diese kirchlichen Einrichtungen, aber nicht nur kirchliche Einrichtungen, dem Staat diese Sozialaufgaben zu einem großen Teil abnehmen. Das sehen wir in Kitas, das sehen wir in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und so weiter und so fort. Also da, glaube ich, wird viel geleistet und das ist nicht einfach, wir bekommen Geld für gar nichts, sondern wir erbringen als kirchliche Akteure da viel Leistung. Anders sieht es eben aus mit dem, was zu Anfang auch schon mal angesprochen wurde. Warum müssen Bischöfe und Domkapitulare auf der Gehaltsliste der Länder stehen? Also das, glaube ich, sind Dinge, wo ich auch auf kirchlicher Seite inzwischen ganz klar höre, dass das überhaupt nicht mehr zu plausibilisieren ist. Und dass das der erste Punkt ist, würde ich auch so sehen, wo man sagen kann, davon müssen wir uns verabschieden.
Um das zu unterstützen, bei der letzten großen Studie Religionsmonitoring gab es einen interessanten Befund. Die verfassten Kirchen haben einen rasanten Bedeutungsverlust erlitten, Vertrauensverlust, wobei die evangelische Kirche noch besser dasteht. Da war die Forumstudie aber noch nicht raus. Das dürfte beim nächsten Mal auch anders aussehen, also Missbrauchsstudie. Das Interessante war, dass diakonische Einrichtungen und karitative Einrichtungen weiterhin in der Gesamtbevölkerung eine extrem hohe Anerkennung genießen. Das heißt über 70%. Und nochmal interessant war, dass in der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen, von denen viele auch nicht mehr getauft sind und die auch nicht mehr religiös sozialisiert sind, aber Caritas und Diakonie als Begriff und als Einrichtung kannten, weil vielleicht ihre Großeltern dort gepflegt werden und deutlich sagten, da möge die Kirche bitte aktiv sein. Das ist ein interessanter Befund. Ich sage, wir sind so in einer transitorischen Situation. Die verfassten Kirchen sind keine Volkskirchen mehr, werden zu Kirchen des Volkes, werden einfach Minderheitenkirchen. Das ist absehbar. Umgekehrt, durch ihre Marktmacht in den sozialen Bereichen Bildung, Pflege, haben sich ein hohes Ansehen zu Recht erworben. Und da möchte die Gesamtbevölkerung doch scheinbar mehrheitlich nicht, dass sie da aussteigen. Und damit muss die Politik umgehen. Also wir sind in so einer Übergangssituation. Das ist interessant.
Also ich fasse mal zusammen, kein Geld mehr, kein Steuergelder mehr, ob Staatsleistungen jetzt oder Kirchensteuern, für quasi die Besoldung der Priester, Pfarrer oder auch Bischöfe oder auch Landesbischöfe.
Kirchleitungen evangelische.
Genau, also da in dem Umfang. Aber durchaus, das ist tatsächlich noch offensichtlich gesellschaftlicher Konsens. Auf der anderen Seite kann es durchaus noch Geld geben für eben diese karitativen Einrichtungen, für die evangelische Kindertagesstätte oder für das katholische Krankenhaus.
Das sind aber keine Staatsleistungen, sondern Subventionen.
So genau, das sind andere, das müssen wir auseinanderknüseln. Und kommen wir aber nochmal zunächst zu den Staatsleistungen, weil das ist ja eigentlich unser Thema. Herr Werner, Sie sind Mitglied der Arbeitsgruppe, ich habe schon gesagt, im Innenministerium, begleiten also diese sogenannten Ablösungsverhandlungen. Im Prinzip suchen Sie nach einem Konsens, wie man jetzt sozusagen diese Staatsleistungen mal vom Tisch bekommen könnte. Was ist denn da der Stand der Dinge aktuell?
Also die Arbeit in dieser Arbeitsgruppe ist zunächst mal abgeschlossen seit geraumer Zeit. Ein Vorschlag wurde da abgesprochen. Es gab auch Modelle, wie eine solche Ablösung tatsächlich vonstatten gehen kann. Denn es war allen Beteiligten klar, das kann nur schwerlich in einem einzigen sofort zahlbaren Ablösungsbetrag bestehen. Das überfordert schlicht die Länder. Das zeigt sich ja auch an der Tatsache, dass die Länder der Ablösung sehr kritisch gegenüberstehen. Also der Bund wird hier ja nur ein Grundsätzegesetz vorlegen, in dem sozusagen die Rahmenbedingungen, in denen eine Ablösung durch die Länder geschehen kann, festgelegt werden. Tatsächlich die Zeche zahlen, wenn man das mal so sagen darf, müssen die Länder. Und deswegen tun die sich aktuell auch schwer, über das Thema überhaupt zu reden. Da gibt es ja aktuell keine Einigung. Ich wollte aber noch zur Debatte vorher zwei Sätze sagen. Also man muss ja aufpassen, die Staatsleistungen fließen in die allgemeinen Haushalte der Kirchen. Also man kann nicht sagen, aus den Staatsleistungen wird das Gehalt des Bischofs und so weiter bezahlt. Das ist, glaube ich, nur in Bayern tatsächlich
vorbei. In Bayern ist auch ab vorbei. Ist auch
genau,
vorbei.
Genau. Also das ist, es fließt in den allgemeinen Haushalt und macht jetzt für unsere Landeskirche aufgrund der Tatsache, dass relativ viel in Württemberg enteignet wurde, einen Beitrag von 10% unseres Haushaltes aus. Würde das wegfallen oder ohne Kompensation oder ausreichende Kompensation wegfallen, dann würde die Landeskirche und letztendlich unsere Synode als Parlament eine Prioritätendebatte führen und müsste überlegen, an welcher Stelle gekürzt wird. Wahrscheinlich würde das viele Arbeitsfelder betreffen. In die Kita-Arbeit investiert unsere Landeskirche beispielsweise fast 50 Millionen Euro. Das macht fast exakt die Summe aus, die wir als Staatsleistung empfangen. Die Kirchen würden mit Sicherheit im Rahmen von Prioritätensetzungen versuchen, diese Summen dann einzusparen. Und das wäre dann schon spürbar in vermutlich fast allen Feldern, die da
finanziert werden. Also es ist nicht nichts, wo Sie jetzt sagen können, wir verzichten jetzt einfach mal drauf, sondern das würde sich eben auch spürbar in Ihrem Haushalt bemerkbar machen, also wenn die Staatsleistungen fehlen. Waren denn damals alle kirchlichen Fürstentümer gleichermaßen betroffen? Also da gab es, glaube ich, durchaus auch Unterschiede.
Das ist wirklich spannend, weil das von Landeskirche zu Landeskirche sehr verschieden ist. Erzbistum Köln oder Münster, die sagen 1,3, 1,4%, das macht uns nichts aus, wir wollen ablösen. Also man muss individuell passende Lösungen mit den Landeskirchen und Bistümern finden, die von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden ausfallen. Also man kann nicht plakativ sagen, so oder so, sondern man muss individuell gute Lösungen, passgenaue Lösungen finden. Ich will noch einen Punkt ansprechen, was überhaupt noch nicht im Blick ist, soll aber, glaube ich, nicht Gegenstand des Grundsätzegesetzes werden, sind die erheblichen Baudotationen. Die werden immer unterschätzt. Aber in beiden Kirchen tragen Kommunen und Bundesländer erhebliche Baulasten. Der Limburger Dom, der Fuldaer Dom gehören dem Land Hessen. Und die Baulasten sind auch beträchtliche Mittel, die dafür aufgewandt werden müssen, weil das oft historisch bedeutende Gebäude sind. Darüber reden wir noch gar nicht. Also das Thema ist komplexer, als es den Anschein erweckt.
Darf ich ergänzen? Gerade diese Unterschiedlichkeit, die diese Staatsleistungen und deren Ablösung für die verschiedenen Landeskirchen und auch für die Diözesen bedeuten würde, ruft natürlich dann die Frage nach der Solidarität der einzelnen Diözesen hervor oder eben der Landeskirchen untereinander. Und das ist auch ein nicht ganz unwichtiger Punkt, dass eben da untereinander dann die Frage gestellt wird, wie können wir einen Ausgleich dafür schaffen, dass ein großer Teil wegfällt oder wenn es in Köln dann nur 1,3% sind, dann ist das natürlich zu vernachlässigen bei einem großen, sowieso sehr großen und üppigen Haushalt.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Ich weiß nicht, Herr Werner, wie das bei Ihnen ist. Es gibt in Deutschland schon seit Jahrzehnten den Versuch, zu einem kirchlichen, innerkirchlichen Finanzausgleich zu kommen, den es ja auf Länderebene auch schon gab und immer wieder Streitpunkt gibt. Aber das ist ähnlich wie im evangelischen Bereich und das will ich überhaupt nicht kritisieren. Da schaut natürlich zunächst mal jede Landeskirche und jedes Bistum, dass es ihren seinen Haushalt ordentlich sortiert bekommt. Und die Solidarität, die Sie als Sozialethikerin gerade einfordern, die ja ein christliches Grundgebot ist, die ist bei Finanzfragen nur schwach ausgeprägt. Da kann man viel appellieren. Aber da sagen die evangelischen Synoden zu Recht, wir müssen mal schauen, dass unser Haushalt solide finanziert ist. Und die Kirchensteuerräte in den Diözesen sagen, schön und gut, wir zahlen schon für den Verband der deutschen Diözesen für überdiözesane Aufgaben, haben ab 2030 ein Drittel weniger Kirchensteuereinnahmen, gilt für beide Kirchen. Das wissen wir bereits jetzt ganz sicher. Und da ist der eigene Rock näher als der Wams der Nachbarkirche.
So ist es.
Also in der Tat gibt es auch im Bereich der evangelischen Kirche einen Finanzausgleich. Das ist bei uns, schätze ich mal, sogar noch von größerer Bedeutung, weil die Kirchen im Osten traditionell ja evangelisches Gebiet waren und dort, wie wir alle wissen, was die Baudenkmäler und Kirchen betrifft, erhebliche Schätze vorhanden sind, die diese Kirchen überhaupt nicht mehr allein erhalten könnten. Das geht nur, weil es einen innerkirchlichen Finanzausgleich gibt. Und die Kirchen im Osten sind natürlich noch in wesentlich größerem Maße von Staatsleistungen abhängig. Da geht es bis zu 25% des Haushalts.
SWR Kulturforum heute, kein Geld mehr vom Staat, die Kirchen und ihre Finanzen, darüber diskutieren die Freiburger Sozialethikerin Ursula Nothelle-Wildfeuer, Stefan Werner, Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler von der Universität Münster. Ich könnte mir vorstellen, dass Kirchen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der Diaspora, sprechen wir oft davon, weil in diesen ostdeutschen Gebieten halt die Bindung an die Kirche wenig ausgeprägt ist, dass dort natürlich ein Wegfall dieser Staatsleistungen nochmal eine andere Bedeutung hat als jetzt vielleicht hier im süddeutschen Raum.
Ja, auf jeden Fall. Es hätte eine wesentlich größere Bedeutung. Deswegen, glaube ich, muss man sich bei allem, was da richtigerweise jetzt von heute gesagt wurde, ein bisschen davon trennen, dass die Frage der Staatsleistungen allein an der Bedeutung oder Mitgliederzahl der Kirchen zu messen ist. Wir sprechen hier über Rechtsansprüche. Wir müssen versuchen, die einzugrenzen. Was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Und dann auf den Verfassungsauftrag gucken und schauen, wie wir da auseinanderkommen. Die Kirchen sagen ja im Rahmen des sogenannten Äquivalenzprinzips, also sie müssten so ausgestattet werden, dass sie so wie vor der Enteignung ihre Aufgaben aus dem Vermögen dann finanzieren können.
Vielleicht eine theologische Ergänzung. Der Gedanke kam mir jetzt gerade, weil Herr Werner eben sagte, dass das ganze Problem darf man nicht nur an der Mitgliederzahl der Kirchen festmachen. Das würde ich auch theologisch sehr unterstützen, wenn wir da gerade nochmal auf diesen sozialen und auch kulturellen Kontext schauen. Dann ist es ja gerade auch theologischer Anspruch, Hilfsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten allen zur Verfügung zu stellen. Da geht es nicht darum, dass man das nur für die auserwählte Gruppe der katholischen oder evangelischen Christen macht oder gegebenenfalls noch wechselseitig. Nein, da geht es um den Anspruch, an die eigenen Einrichtungen, dies eben allen verfügbar zu machen. Und von daher ist das schon nochmal ein Aspekt, den ich auch theologisch unterstützen und unterstreichen würde.
Können Sie denn eigentlich erklären auch, wie kommt denn eigentlich diese Summe von 600 Millionen Euro, die jetzt zum Beispiel an Staatsleistungen vom Bund gezahlt wurden, vom Staat gezahlt wurden, wie kommt diese Summe eigentlich zusammen, diese Höhe?
Ja, historisch gesehen, glaube ich, kann man sagen, in dem Moment, als enteignet wurde, hat man sich verständigt, welche Aufgaben der Kirchen aus diesen Grundstücken, Wäldern, Ländereien finanziert wurden und was jetzt nicht mehr finanziert werden kann. Und dann hat man sich darauf verständigt, dass als Ausgleich, damit diese Aufgaben nicht einfach wegfallen, das war den damaligen Landesherren ja offensichtlich wichtig, dass beispielsweise Seelsorge weiter betrieben wird, hat man sich darauf verständigt, dass es eine Kompensation gibt. Und die wurde fortgeschrieben über die Jahre mit Inflationsausgleich, also die Gehaltssteigerungen, die dann halt stattfinden, fließen dann natürlich mit rein. Das ist dynamisiert und so ist diese Summe zusammengekommen.
Ich möchte nochmal drauf zu sprechen kommen, auf diesen Unterschied, den wir ja auch schon festgestellt haben, zwischen Staatsleistungen einerseits und den Kirchensteuern andererseits, die ja die Mitglieder der beiden Kirchen bezahlen. Das sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Und es gibt sozusagen noch einen dritten Topf. Das sind die Subsidiaritätsleistungen, mit denen die kirchlichen Einrichtungen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Altenheime finanziert werden. Wie wichtig oder wie existenziell ist denn hier die staatliche Förderung sozusagen für den Unterhalt dieser Einrichtungen?
Aus meiner Perspektive sind das Aufgaben, die evangelische und katholische Einrichtungen und auch andere Träger erfüllen, und zwar im Auftrag des Staates, weil es im SGB I heißt, das Recht des Sozialgesetzbuches soll dazu beitragen, dass die erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen zur Verfügung stehen. Und damit das gelingen kann, werden eben diese unterschiedlichen Träger dann auch aktiv und bringen ihre Arbeit ein. Und da, ganz zu Beginn, glaube ich, hat Herr Schüller das schon mal gesagt, kann und soll dann auch eine Pluralität von Trägern entstehen, die viel aus eigenen Mitteln dazu beitragen. Das ist immer so über Personal, über Einrichtungen, über sozusagen das Leitbild, das man dort hat, die grundlegende Ausrichtung, aber die natürlich für die Erbringung dieses Dienstes auch entsprechende Gelder brauchen. Denn eigentlich ist das Aufgabe, die dem Sozialstaat obliegt. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es nicht, da gibt es ja den Politikwissenschaftler Carsten Frerk, der dann sagt, da erzählen die Kirchen eine Caritas-Legende. Nein, ich glaube nicht, dass es eine Legende ist, dass sie da einen wesentlichen Beitrag leisten, sondern sie leisten ihn und brauchen dafür aber, wie alle anderen Träger auch, entsprechende Gelder.
Und das gestaltet sich dann nochmal sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Zum Beispiel die Kita-Finanzierung, die Nordrhein-Westfalen zahlen alle 5 Diözesen 15% ihrer gesamten Kirchensteuereinnahmen gehen in die nicht refinanzierten Anteile der Kita. Und das ist ein Beitrag für das Gemeinwohl bei Schulen, NRW. Ich rede jetzt nur von NRW. Wir haben bis zu 90% der anerkannten Ersatzschulen und die sind sehr begehrt, das evangelisch genauso. Aber der Personalschlüssel ist 90%, nicht 100% bei staatlichen Schulen. Haben Sie einen Kollegen mit 150 Lehrerinnen und Lehrer müssen aus Kirchensteuermitteln mehrere Millionen, doppelte Millionenbeträge aus Kirchensteuermitteln getragen werden. Da gehen aber auch ungetaufte Muslime, hinduistische Kinder hin, weil die Schulen allen offen stehen. Das ist eine Mehr zu glauben, dass alle Dienste, die von den Kirchen übernommen würden, 100% refinanziert. Und das müssen wir breiter kommunizieren. Davon profitieren alle. Das müsste eigentlich der Staat betreiben. Aber das glaubt man irgendwie nicht, aber es ist faktisch so.
Also das kann ich nur dickstens unterstreichen. Die Eigenanteile und das, was gar nicht in den Berechnungen einfließt, ne? Also was an ehrenamtlicher Arbeit vor Ort in den Kirchengemeinden im Dienst der Pfarrer und Pfarrerinnen drinsteckt, das ist nicht zu unterschätzen, macht tatsächlich die Zahlung der Staatsleistungen an die Kirchen, in dem Fall Württemberg, aus. Ministerpräsident Kretschmann hat deswegen ja auch schon einmal von gut investiertem Geld gesprochen. Was aber im Hinblick auf die diakonischen und unternehmensdiakonischen und karitativen Einrichtungen sehr oft ganz außen vor bleibt, ist, dass ja in diesen Einrichtungen Tausende von Mitarbeitenden beschäftigt werden. Und da gibt es natürlich so etwas wie Gewährsträgerschaften. Also wenn so eine Einrichtung ins Wackeln kommt, was aktuell stattfindet, denken Sie nur an den ganzen Bereich von Krankenhäusern, die verfasste Kirche, also unsere Kirche, hat Gewährsträgerschaften von über 3 Milliarden Euro eingegangen. Wer würde denn die Trägerschaft der kirchlichen Krankenhäuser übernehmen mit all den Verpflichtungen, die dranhängen? Die würden erstmal erhebliche Ausgleichszahlungen fordern von der Kirche, um dieses Risiko abzudecken. Und ich glaube, da kann man mit dem Fernglas suchen. Also das muss auch im Rahmen der Diskussion, damit sie ehrlich geführt wird, angesprochen werden.
Im Prinzip, Frau Nothelle-Wildfeuer, Sie haben es ja auch schon mal gesagt, ich habe es in einem Interview gelesen, also nicht der Staat unterstützt die Kirchen, sondern umgekehrt, die Kirchen unterstützen hier den Staat mit seinen notorisch klammen Kassen. Das kommt hier ja dann auch zum Ausdruck, wenn Herr Werner sagt, wir stehen da in der Pflicht, wir müssen dafür sorgen, dass die Sache läuft. Und insofern kann man also sagen, dieses Zweckbündnis zwischen Staat und Kirche ist eben auch im großen Interesse dieses Staates, weil die Kirchen da in eine Bresche springen. Und vielleicht kann man ja so auch verstehen, wenn Herr Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg, eher eigentlich auf die Bremse tritt, was die Ablösung der Staatsleistungen betrifft. Er hat also gesagt, das dürfe nicht zu hohen finanziellen Belastungen für die öffentlichen Haushalte führen. Also er gibt sich da eher so ein bisschen zurückhaltend. Was bedeutet das eigentlich für diese Diskussion um den Ablösungsprozess?
Wir als Kirchen wollen wegen der für uns langfristig auch nicht schönen Diskussion über Staatsleistungen, wir sind interessiert, dass wir hier auseinanderkommen. Was könnten Perspektiven sein? Also wir haben Modelle vorgelegt, wie man auch über Distanzen von 10, 15, 20 oder 30 Jahren auseinanderkommt. Hauptsache man beginnt mal und kann sagen, wir sind in einem Prozess, das auseinanderzubringen. Ich nenne da nur mal 4 Stichworte für diese Modelle. Es gab ein Modell, das durch Staatsanleihen abzulösen, eine Möglichkeit, oder in Annuitäten, also nach so einer Häuslebauer-Logik, könnte man vielleicht verkürzt sagen, oder in Form von erhöhten Weiterzahlungen, sodass ein Teil der Ablösung dient und das die Kirchen anlegen, bis man stückweise auseinanderkommt. Da kann man dann 20, 30, 10 Jahre, wie man will, ja, ansetzen, damit die Summe gestückelt wird und tragbar ist. Also das sind im Groben gesagt die 4 Modelle, die wir vorgelegt haben und auch ausführlich mit Berechnungen unterlegt haben und erläutert haben.
Und dann sagen alle Finanzministerinnen und Minister unterschiedlicher parteipolitischer Couleur, das schaffen wir gar nicht. Uns ist lieber, einen sicheren Betrag X dynamisiert Jahr für Jahr in den Haushalt einzustellen. Lasst den Quatsch sein. Wir sind froh, dass wir das zahlen können. Das ist gut investiertes Geld, weil damit die Kirchen eben das machen können, was die Kollegin eben beschrieben hat. Die Kirchen leisten einen Dienst am Staat, für den Staat, für die Menschen. Insofern gibt es, egal ob SPD, ob CDU oder CSU, auf Landesebene nicht einen politischen Willen, selbst wenn das Grundsätzegesetz käme, mit den Kirchen in Verhandlungen zu treten, weil die dann sagen, es soll alles bleiben, wie es ist. Die CDU-Bundestagsfraktion hat sogar vor ein paar Tagen gesagt, sie möchten das aus dem Grundgesetz gestrichen wissen, weil dauerhaft Staatsleistungen eben diesen gesellschaftlichen Effekt erzielen. Also das ist mehr Schaufensterpolitik in Berlin, ich sag's mal jetzt politikwissenschaftlich, als dass der Bund nicht wüsste, dass die Eigenparteigenossen, die Eigenparteimitglieder sagen, ihr könnt verabschieden in Berlin, was ihr wollt, wir werden mit den Kirchen nicht verhandeln. Und die Kirchen hingegen sagen, wir sind so leid, darauf immer angesprochen zu werden. Also es ist eine ganz interessante Gemengelage. Kirchen sind bereit, der Bund will es und die Länder sagen, es ist alles gut, wie es ist.
Ich würde auch noch gern einen Aspekt anfügen, nochmal im Blick auf die gesellschaftliche Debatte. Das, was wir jetzt hier alles auseinander differenziert haben und gezeigt haben, wo die kirchlichen Wohlfahrtseinrichtungen eben auch einen entscheidenden Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Was aber in der Gesellschaft viel zu wenig bekannt ist, haben wir auf der anderen Seite ganz, ganz schnell den Vorwurf an die Kirchen, sie seien, ja, ich sag's mal salopp, geldgierig und sie wollten da immer noch ihr Mütchen aus dem 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts kühlen. Also das scheint mir einfach nochmal ganz wichtig, diesen Aspekt des Beitrags zum Gemeinwohl einer auch immer weniger christlich werdenden Gesellschaft trotz und alledem zu leisten. Und da würde ich nochmal sehr darauf Wert legen, dass eben diese Differenzierung, wie wir es jetzt hier erarbeitet haben, tatsächlich auch mehr in die gesellschaftliche Debatte kommt. Gleichwohl ich nicht weiß, wie man das so richtig einbringen soll, wenn am Ende, wie Herr Werner eben gesagt hat, immer nur 3 Punkte übrig bleiben oder 4 vielleicht maximal.
Aber ich würde ganz gerne nochmal diese Außenperspektive einnehmen wollen, nämlich dieses auch sprechen über eine Kirche, die hat ja genug Geld und ist eine reiche Kirche, oder Sie haben eben gesagt, eine geldgierige Kirche. Ich erinnere mich, Papst Franziskus hat ja damals sein Amt angetreten mit der Forderung, er will eine arme Kirche für die Armen. Könnte man doch jetzt mal so sagen, ist doch eine super Gelegenheit, wenn wir hier über die Staatsleistungen, über die Ablösung sprechen, zu sagen, zumindest für die katholische Kirche, sagen wir mal, es ist in der Vergangenheit viel Geld gezahlt worden, wir machen jetzt mal einen sauberen Schnitt und beenden das alles. Wir werden eine arme Kirche.
Ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Gelegenheit ist, darüber nachzudenken, was denn arme Kirche heißt. Eine Kirche, die überhaupt keine finanziellen Mittel hat, wenn wir es mal auf die Spitze treiben, kann natürlich an keiner Stelle mehr einen institutionellen und strukturierten Beitrag leisten zu dem, was soziale und karitative und kulturelle Aufgabe in einer hochkomplexen Gesellschaft wie der unsrigen ist. Da bleibt dann viel Ehrenamt, das ist sicher nicht zu unterschätzen, aber auch das braucht Strukturen, braucht Ermöglichungsstrukturen und so weiter. Also insofern glaube ich, dass dieser Satz von Papst Franziskus, eine arme Kirche für die Armen, tatsächlich eine Frage im Blick auf die Einstellung zum Umgang mit diesem Geld, zum Einsatz dieses Geldes ist.
Also ich habe ihn genau so verstanden. Er hat ja auch mal den Satz geprägt, mir ist eine verbeulte Kirche lieber als eine, die sich nur um sich selbst und ihre Pfründe und so dreht. Ich glaube, da geht der Vorstoß hin und das würde ich voll unterstreichen. Also wir müssen unseren Kirchengemeinden natürlich klar machen, dass Mittel knapper werden und dass es nicht darum gehen kann, nur Pfründe zu verteidigen, an jedem Gebäude in den Kirchengemeinden festzuklammern. Das werden wir nicht schaffen können. Also da müssen wir, glaube ich, flexibler werden. Aber ich möchte an der Stelle einfach, weil das Wort schon fiel, eine Lanze für die Institution Kirche brechen. Alle Institutionen sind im Moment unter Druck. Denn die Institutionen, die geben der Mitte noch eine Stimme in unserer Gesellschaft. Die Ränder werden immer lauter. Die sind alle institutionskritisch. Also man sollte Kirche nicht aus Gründen, dass sie sympathischer wirkt, sozusagen ohne Institution denken. Ich mag auch immer diese Unterscheidung zwischen Kirchengemeinde und Amtskirche und das alles nicht so sehr. Das gehört alles zusammen, das sollte sinnvollerweise zusammenwirken und nicht dominieren, das eine über das andere. Aber ich glaube, wir müssen deutlich machen, wenn die Kirche als Institution wegfällt, die in gesellschaftlichen Dingen ihre Haltung und Meinung einbringt, dann wird unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie ärmer und es dient vor allem dazu, dass die Randgruppen noch lauter ihre Stimme erheben und die Mitte immer schweigsamer wird.
Das Ganze hängt ja auch immer mit diesem Thema zusammen, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Kirche, die eben aus genannten Gründen sehr unter Beschuss steht und Menschen, die mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, eben aufgrund der bekannten Skandale, auch sexueller Missbrauch beispielsweise, die stoßen sich daran, dass es diese enge Verflechtung auch in dem Sinne gibt, dass eben der Staat die Kirchensteuern auch mit einzieht. Und sie sagen, warum muss das eigentlich überhaupt sein? Und könnte man nicht sagen, würde hier auch eine Abkopplung eigentlich auch dazu beitragen, die Akzeptanz der Kirchen zu erhöhen, wenn man einfach da auch einen sauberen Schnitt macht?
Also es gibt ja Landeskirchen, die da durchaus das mit einer eigenen Verwaltung machen. Die Bayerische Landeskirche beispielsweise wäre ein Beispiel dafür. Warum wir davon nicht so sehr viel halten, ist, dass wir von den Kirchensteuermitteln, die uns unsere Kirchensteuerzahler geben, mit einer gewissen Erwartung an, wofür wir sie einsetzen, und das ist ja transparent in unseren Haushalten nachzulesen, ein erheblich höherer Teil dann in der Eigenverwaltung nur für den Kirchensteuereinzug fließen würde. Jetzt kann man sagen, wunderbar für die Kirchen, dass das der Staat für sie macht. Es wird fast nie gesagt, und wenn ich darauf hinweise, sagen immer, sind alle Leute immer ganz erstaunt und wissen es nicht, dass die Kirchen natürlich für diesen Dienst nicht unerhebliche Zahlungen leisten.
Also 2,7 Milliarden pro Jahr.
Genau. Unsere Landeskirche Württemberg zahlt dafür 25 Millionen im Jahr für diese Dienstleistung, die im Wesentlichen ein Knopfdruck ist für die Landesverwaltung, die die Steuern erhebt und dann den Anteil an der Einkommens- und Lohnsteuer an die Kirchen abzweigt. Also das ist meines Erachtens ein Beispiel für ein sinnvolles Zusammenwirken, weil mehr von dem Kirchensteuergeld den inhaltlichen Aufgaben der Kirche wirken eingesetzt werden kann.
Und vielleicht darf man daran erinnern, die Kirchensteuer ist einseitig durch die Staaten eingeführt worden, zunächst gegen den Widerstand beider Kirchen, evangelisch wie katholisch. Katholisch vor allen Dingen deswegen, weil demokratische Entscheidungsorgane konfiguriert wurden, die über die Verwendung entscheiden. Zweitens, die Kirchen könnten, sie müssen nicht die Kirchensteuer einziehen lassen. Die höchstrichterlichen Urteile bestätigen die Verfassungskonformität. Was ich aber sagen möchte ist, und das geschieht auch schon in evangelischen Kirchenleitungen und Bistümern, ab 2030 bricht das so dramatisch ein, dass man jetzt proaktiv die Kirchensteuer natürlich weiterführen wird. Es wird auch gar nicht anders gehen, aber doch stärker überlegen müsste, komplementäre Finanzierungsstrukturen aufzubauen. Das geschieht schon in den Kirchen, wird wenig kommuniziert, aber in den USA im angelsächsischen Bereich haben wir das Fundraising als anerkannte kirchliche Disziplin. Wir haben im Moment noch oft bei den Kirchengemeinden, weniger in den Kirchenleitungen, dieses, ah ja, wir kriegen ja unsere Finanzzuweisung von der Kirchen, Landeskirche und vom Bistum, das langt und wir wollen alles so behalten, wie es ist. Das, denke ich, die Diskussion muss in beiden Kirchen in der Kirche geführt werden. Die Kirchensteuer wird noch lange bleiben, aber sie wird nicht mehr komplett ausreichen, um die Bedarfe zu finanzieren. Und das führt dann zu einer Prioritätendiskussion und führt auch in das Feld, was wir eben diskutiert haben. Wie lange können sich beide Kirchen noch leisten, die nicht refinanzierten Anteile ihren Aufgaben in Pflege, Bildung wirklich zu halten? Also das macht nochmal die Gemengelage deutlich. Aber wer über die Kirchensteuer schimpft, es zahlen wirklich nur die Mitglieder. Es ist ein Teil des staatlichen Steuersystems. Kann man in Anspruch nehmen. Die jüdischen Kultusgemeinden machen es auch, wird oft vergessen. Aber man ist nicht rechtlich verpflichtet, das zu tun. Ein Wechsel im System kann man an Italien und anderen Ländern sehen, wo von der Staatsfinanzierung auf das Kultussteuersystem umgeswitcht wird. Braucht im Vorlauf 30 Jahre. Also die Vorstellung, von heute auf morgen könnte man die Kirchensteuer abschaffen, würde zu einem großen Zuwachs an Arbeitslosigkeit führen, würde gleichzeitig einen Zusammenbruch der kirchlichen Finanzierung bedeuten. Also da wären auch viele Fantastereien in der Diskussion beschwingt, aber man muss die Diskussion führen. Da habe ich den Eindruck, das hat die Kirchenleitung und die Bistümer aber mittlerweile erreicht. Ja.
Ich würde gerne kurz diese Frage nach dem System nochmal aufgreifen. Herr Schüller hat eben ganz kurz auf Italien verwiesen. Das erscheint ja oft so als die ideale Lösung oder wird in der Diskussion so angeführt, als sei diese Art von Kultursteuer, wo also jeder irgendetwas zahlen muss und so wie es in Italien ist, dann eben auch bestimmen kann, wohin das Geld denn gehen soll, in welche Einrichtung, wobei es immer noch dort der größte Teil für die Kirche geht. Aber das spielt jetzt hier mal keine Rolle. Nur ich glaube, man muss dann auch verdeutlichen, dass wir dann die Situation haben, dass wir tatsächlich Gelder vom Staat bekommen, in einer ganz anderen Weise, als das jetzt der Fall ist. Jetzt sammelt der Staat die Steuer ein, die eigentlich zur Kirche gehört, die Kirche selber einkassieren könnte, wenn sie dafür ein entsprechendes System aufbaut, was aber eigentlich nicht lukrativ ist, nicht sinnvoll ist. Das haben wir gerade gehört. Bei der Kultursteuer aber wäre das eine ganz andere Sache. Da macht sich die Kirche in einer ganz anderen Systematik auch noch mal viel abhängiger vom Staat. Und das, glaube ich, können wir letzten Endes als Kirchen auch überhaupt nicht wollen.
Ja, da kann man nur sagen, unser deutsches Steuersystem kennt keine Mandatssteuern. Das heißt, der Steuerzahler kann nicht selber festlegen, wofür er die Steuern zahlt. Das ist in Italien anders. Da müssten wir erstmal im Bundestag ein neues Gesetz machen. Das passt nicht zu unserem Steuersystem und macht uns eigentlich wieder abhängig. Das ist der große Denkfehler. Außerdem, der Vorteil ist natürlich, man hat Jahr für Jahr die Wahlmöglichkeit. Man kann auch für den Staat für kulturelle und soziale Projekte spenden. Aber es geht im Moment aus steuerrechtlichen und aus allgemeinrechtlichen Gründen geht in Deutschland nicht.
Allerdings könnte man ja vielleicht auch einwerfen, dass so eine Kultursteuer vielleicht für Menschen doch eher akzeptabler wäre, die mit Kirche nichts zu tun haben, die Kirche sich als kirchenfern bezeichnen und areligiös oder atheistisch sogar, dass die vielleicht dann doch eher geneigt wären, sich an dem Unterhalt von einem schönen Kloster oder so zu beteiligen. Denn man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel nicht nur Mitglieder der Kirche den schönen Ausblick vom Ulmer Münster genießen oder auch nicht nur jetzt zum Beispiel in Zukunft den Glühwein auf irgendeinem klösterlichen Weihnachtsmarkt dann genießen. Herr Schüller hat noch einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die mittelfristige oder langfristige Finanzierung der Kirchen. Wie soll es denn da weitergehen? Also die Stiftungsmodelle in den USA wäre vielleicht eine Option. Was wird denn da noch weiterhin angedacht?
Weil Sie das Wort Stiftung erwähnen, wir versuchen natürlich, das, was in den Kirchen eine besondere Belastung darstellt, die Versorgungslasten für Mitarbeitende, also bei uns werden die Babyboomer in den Ruhestand gehen und da hat die Kirche Rechtsverpflichtungen eingegangen, was die Versorgung betrifft. An der Stelle bauen die Kirchen natürlich seit Jahren auch eigene Versorgungsstiftungen beispielsweise auf, um diese Lasten tragen zu können. Das versuchen wir natürlich. In jedem Haushalt ist es die Debatte, wie viel geben wir in unsere Aufgaben und wie viel müssen wir an Vorsorge treffen, um bestimmte Haushaltsrisiken im Hinblick auf die geringer werdende Kirchensteuer abzufedern durch eigenes Vermögen. Aber es wird schwierig.
Es wird schwierig, aber es wird ja im Moment sehr viel Geld vererbt und es gibt im Moment doch in beiden Kirchen, aber auch säkular, sehr guten Zug hin, einige Vermögensbestandteile zumindest nicht den Nachkommen zu geben, die natürlichen, sondern in Stiftungen zu überführen. Das wäre eine Möglichkeit. Die Kirchen und Landeskirchen, die gut und vorausschauend geplant haben, haben nicht nur die Versorgungslasten in Stiftungen überführt, sondern ich war ja lange bis zum Limburg tätig. Wir haben sehr frühzeitig auch das getan, aber auch vor allen Dingen die Schulen abgesichert. Das heißt, wir sind nicht mehr abhängig vom Kirchensteuerhaushalt und auch nicht von den Zuweisungen der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, damit die Schulen auf Dauer durch die Erträge aus der Schulstiftung gesichert sind. Aber viele Landeskirchen konnten das nicht, weil sie gar nicht die Mittel hatten. Und der dritte Punkt ist, das muss man einfach sehen, das österreichische Beitragssystem, das ist so eine Varianz des Kirchensteuersystems, aber ein bisschen anders, mit eigener Eintreibung. Die haben jetzt in Linz und in Wien was Interessantes gemacht. Da darf man ein Viertel des Beitrages, übersetzen Sie es synonym mit Kirchensteuer, darf man zweckgebunden bestimmen, wofür das eingesetzt wird. Das könnte man ja innerkirchlich, landeskirchlich und bistumsmäßig regeln, denn das würde möglicherweise, das kann ich aus Erfahrung bestätigen, die Akzeptanz erhöhen, wenn man wenigstens über einen Teil der Kirchensteuer, einen kleinen Teil, selbst bestimmen könnte für ein Hospiz, für Bildung oder so. Denn je mehr ich selbst bestimme, für was das Geld ausgegeben wird, steigt die Bereitschaft, das mitzutragen. Das zeigen alle empirischen Studien. Das ist mit dem Kirchensteuersystem nicht ganz so einfach, aber ich bringe es mal als einen Vorschlag, weil Sie ja nach Modellen fragen, dass zumindest in Österreich gerade praktiziert wird und mit Erfolg praktiziert wird, sagen die Finanzdirektoren bei der Diözesen Linz und Wien. Das wäre nicht ganz einfach in Deutschland, aber man könnte es mal versuchen, rechtlich zu implementieren. Ja.
Ich würde gerne den Punkt Stiftung nochmal aufgreifen. Das ist sicher ein wichtiges Unterfangen, würde aber doch etwas Wasser in den Wein gießen mit Blick auf die amerikanische Art und Weise, Kirche zu finanzieren, weil wir da ja das Problem haben, dass die einen großen Anteil für die Stiftungen gezahlt haben, auch immer gleich mitbestimmen, in welche Richtung denn der jeweilige Bischof sein Bistum führen soll. Und das könnte natürlich sozusagen auf der anderen Seite nochmal den Vorteil einer Kirchensteuer deutlich machen, weil man dann nicht abhängig ist von demjenigen, der einen Großteil als Großsponsor eingesetzt hat. Das muss nicht immer so sein. Ich wollte nur auf diesen Punkt aufmerksam machen, weswegen ich zwar Stiftungen auch durchaus für ein wichtiges Element zukünftiger Finanzierung halte, aber eben doch auch die Probleme nicht wegwischen würde.
Also über zukünftige Modelle der Kirchenfinanzierung wird diskutiert und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja hier heute über die Staatsleistungen gesprochen und die Frage, ob die abgelöst werden können. Nochmal in die Runde, ganz ehrlich, rechnen Sie in naher Zukunft mit einer Lösung, was die Ablösung der Staatsleistungen angeht?
Das ist jetzt fast wie der Blick in die Glaskugel. Also im Moment haben wir als Kirchen gesagt, wir haben alles auf den Tisch gelegt. Wir haben mehrfach erklärt, dass wir konstruktiv zur Verfügung stehen, wenn es an diese Frage rangehen soll. Also wenn ich jetzt kritisch sage, haben wir unsere Pflicht getan, dazu beizutragen, würde ich tatsächlich sagen, ja, haben wir getan. Der Ball liegt, glaube ich, im Moment im Feld der Politik. Und im Moment sehe ich wenig Bewegung. Also ich wage da keine Prognose abzugeben, ganz ehrlich gesagt.
Ich schließe mich dem an. Also das Grundsätzegesetz wird kommen. Damit ist die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass überhaupt jetzt mal Verhandlungen beginnen, wenn die denn überhaupt gewollt sind. Und da sehe ich, wie ich es eben schon gesagt habe, durch öffentliche Erklärung auch des Leiters der Staatskanzlei Niedersachsen, als Herr Wall den Vorsitz hatte bei den Ländern, der im Namen aller Bundesländer, sind ja nicht alle Bundesländer, müssen Staatsleistungen tragen, gesagt hat, es könnte er gerne machen im Deutschen Bundestag, wir werden aber keine Verhandlungen führen und deswegen wird das Thema uns noch lange begleiten.
Also ich kann mich beiden Vorrednern nur anschließen. Es, glaube ich, ist zu komplex, als dass man erwarten kann, dass sich das in nächster Zeit von jetzt auf gleich ändern wird. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Kirche ihren Beitrag geleistet hat und was ich einen Auftrag an Kirche und Gesellschaft und Staat nennen würde, ist in diese Vielfalt der Stränge und Argumentationsmuster immer weiter Transparenz hereinzubringen und sich nicht zufrieden zu geben mit dem, ja, das muss enden oder nein, es muss auf jeden Fall bleiben. Dass es nicht so einfach ist, haben wir gesehen. Und dass es da noch viel Aufklärungs- und Erläuterungsbedarf gibt, ist klar. Aber davor, glaube ich, brauchen wir mit den vielen Facetten auch nicht zurückzuschrecken. Und das würde ich mir auch für die Zukunft wünschen.
Kein Geld mehr vom Staat. Die Kirchen und ihre Finanzen, darüber diskutierten heute im SWR Kulturforum die Freiburger Sozialethikerin Ursula Nothelle-Wildfeuer, Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler von der Universität Münster und Stefan Werner, Jurist, Mitglied im Rat der EKD und Direktor im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Vielen Dank an meine Gäste. Am Mikrofon war Silke Arning.